Halleluja. Preis den Herrn. Gott lässt uns nie im Stich. Glaube nur und vertraue. Das ist heute mein Thema. Wisst ihr, ich habe in meinem Leben schon viel getan. Obwohl ich schon über 12 Jahre in Rente bin, weiß ich, dass es bei Gott keinen Schulabschluss oder Rente gibt. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt richtig anfängt. Kürzlich wurde ich eingeladen als Nachrichtensprecherin. Ja, ihr habt richtig gehört, als Nachrichtensprecherin. Nicht im Radio oder Fernsehen, die ja nur negative Nachrichten verbreiten. Nein, sondern ich sollte Nachrichten weitergeben von der höchsten Instanz, Jesus Christus. Und das sagte Johannes, Pastor Johannes, zu mir. Und das will ich gerne tun. Ich möchte mein Wissen und meine Erfahrung mit Gott weitergeben, soweit es nur geht. Es ist egal, wie weit du den Weg schon gegangen bist oder am Anfang stehst oder vielleicht bist du noch gar nicht losgelaufen. Ich will dir jetzt einmal im kurzen Telegrammstil meine Erfahrung, die ich während meines Lebens mit Gott, meinem Vater, gesammelt habe, mitteilen. Und wenn auch du in deinem Wandel mit Jesus Christus wächst, möchte ich gerne, das wäre heute mein größter Wunsch, dass du auch dasselbe tust und es weitergibst, was du in Erfahrung gebracht hast. Dein Glaube ist so kostbar, um ihn zu verstecken. Gib ihn weiter, so oft du nur kannst. Und zeige ihn nicht durch einen Anstecker, sondern zeige ihn durch deinen Lebensstil. Amen. Ich möchte jetzt meinen Glauben bezeugen. Mein Jesus lebt. Er hat den Sieg über alle Mächte. Er zerbricht alle Ketten. Wir sind frei. Das wichtigste Ereignis in meinem Leben war, ein Kind Gottes zu werden. Und die Garantie dafür ist mein auferstandener Herr Jesus Christus. Er hat mich mit meinem Vater wieder versöhnt. Halleluja. Im Gemeindezentrum hatten wir in der Bibelschule den Epheserbrief mal durchgearbeitet. Das ist schon eine Weile her. Das war noch in der Nazareth-Kirchstraße. Und da ist mir der Kapitel 5,14 Epheser so groß geworden. Wach auf, du Schläfer, und steh von den Toten auf, und Christus wird dein Licht sein. Was soll das heißen? Wer schläft? Es ist ja schon hart, denn es heißt, wer nur von sich hin dämmert, ist schon eigentlich geistlich tot. Oftmals wird er von außen gelebt. Aber ich tue doch gar nicht viel von morgens bis abends. Ja, das stimmt. Bin ich aber wirklich bei dem, was ich tue? Mache ich die Augen auf, stehe auf und lebe selbst, anstatt sich leben zu lassen? Wir sollen gemeinsam mit Jesus, dem Auferweckten und Auferstandenen, aufstehen und aus dem Grab unserer Resignation in die Fülle des göttlichen Lebens hineingehen, das in der Auferstehung Jesus sichtbar wird. Überlegt einmal einen kleinen Moment. Wovon willst du aufstehen? Vielleicht solltest du mal aus deiner alltäglichen Routine aufstehen, damit dein Leben das wird, was Gott dir zugedacht hat. Wir hatten früher in der Gemeinde einen Chor und das erste Lied, was wir gesungen hatten, hieß »Wach auf, steh auf und werde Licht«. Und wir mussten dabei umhergehen und dieser Satz ist mir so wichtig geworden. Denn wer das versäumt, ist ewig verloren. Ich flehe euch an, tut den bewussten Schritt des Glaubens an Jesus Christus, jetzt in der Zeit der Gnade. Amen. Halleluja. Auf unserem Tisch, damals im Gemeindezentrum im Leopoldplatz noch, lag einmal ein Zettel zum Mitnehmen. Er brachte mich zum Schmunzeln, aber gleichzeitig auch zum Nachdenken. Und darauf stand, lieber Gott, bis jetzt geht es mir gut heute. Ich habe noch nicht getratscht, nicht die Beherrschung verloren, war noch nicht mufflig, gehässig, egoistisch oder zügellos. Ich habe noch nicht mal gejammert, geklagt, geflucht oder Schokolade gegessen. Die Kreditkarte habe ich auch noch nicht belastet. Aber in einer Minute werde ich aus dem Bett steigen und dann brauche ich wirklich deine Hilfe. Ist es nicht so? Mein Taufspruch heißt, Niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen. Dieser Tauschspruch hat sich in meinem Leben bewahrheitet. Wenn ich zurückschaue, war Gott immer bei mir, obwohl ich es viel später erst erkannt habe. Als ich geboren wurde, wog ich keine 3 Pfund und hatte einen Kopf wie eine Apfelsine. Meine Mutter musste alle 2 Stunden aufstehen und mir Nahrung geben. Und ich danke Gott für meine Eltern. Sie gaben mir immer Liebe und Geborgenheit, waren aber auch sehr streng. Mit einem Dreivierteljahr lag ich auf dem Totenbett im jüdischen Krankenhaus. Und der Arzt Dr. Rosenberg sagte zu meiner Mutter: Ich habe alles getan, was in meiner Kraft steht. Ich kann nichts mehr tun. Aber beten wir, bei Gott ist alles möglich. Und so bekam ich dann die Nottaufe. Das Ergebnis seht ihr, ich lebe noch. Und dank dem Herrn, alle Ehre sei dem Herrn. Mit 1 Jahr bin ich nochmal getauft worden. Als ich später zur Sonntagsschule kam, versammelte ich meine Puppen und Bärchen und berichtete, was ich gehört habe. Die Christenlehre war in der Schule mein Lieblingsfach. Da hatte ich immer 1 gehabt. Meine Oma erzählte mir viele Geschichten aus der Bibel, aber sie warnte mich auch vor dem Teufel, denn in dem Dorf, wo sie wohnte, lebte, herrschte viel schwarze Magie. Nach der Konfirmation ging ich nicht mehr zur Kirche. Mein Pastor konnte mir meine Fragen nicht mehr beantworten und ich wandte mich ab. Er möge mir vergeben. Und so ging es mir wie im Märchen Rotkäppchen. Ich war ein wohlerzogenes Mädchen, gewarnt vor dem bösen Wolf, wie unser Pastor immer sagt. Wir haben einen weißen und einen schwarzen Wolf und man muss aufpassen, wen man füttert. Aber ich ging vom Weg ab. Und er erschien mir alles so schön. Ich fand Gefallen an der religiösen Supermarkt. Es gab dort so schillernde Angebote, angebliche Selbsterlösung. Ich konnte damals das Echte vom Unechten noch nicht unterscheiden. Aus Zeitmangel kann ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Du brauchst mehr als eine schnelle Befriedigung. Du brauchst Frieden mit Gott. Wie der verlorene Sohn in der Bibel war ich die verlorene Tochter. Ich hatte mich in dieser Geschichte wiedergefunden. Aber Gottes Liebe ist so unfassbar groß. Er zog mich mit Seilen der Liebe aus jeder Grube wieder heraus. Und ich will dir heute sagen, es gibt nichts, aber auch gar nichts, was Gott dir durch Jesus Christus vergeben könnte. Steh auf, kehre um. Wende dich zu Jesus Christus und werde Licht. Jesus kann die Beziehung wiederherstellen, die er sich mit dir immer gewünscht hat. Im Psalm 32,5 heißt es: So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen und du hast vergeben die Schuld meiner Sünden. Und wenn Gott dich segnet, dann wird immer ein Überschuss und Überfluss da sein. Lebe das Leben eines Gesegneten. Beseitige alle Segenshindernisse aus deinem Leben. Ja, Gott hat mich nie im Stich gelassen. Was wären wir ohne ihn? Tagtäglich erleben wir doch, wie über unser Leben Banken, Börsen, Krankenkassen, Wirtschaftsverbände und so weiter über unser Leben bestimmen wollen. Jesus aber lässt uns erkennen, dass über alles Gott das letzte Wort hat. Amen. Wir sind nicht in der Welt ausgeliefert. Wir sind nicht menschenabhängig, sondern wir sind ganz allein nur von Gott abhängig. Jesus lädt uns immer wieder ein, in allen Dingen Gott sich anzuvertrauen. Sorge dich nicht über die Kürze oder Länge deines Lebens. Sei wie ein Kind. Ein Kind guter Eltern vertraut darauf, dass Vater und Mutter es sorgen. Aber so ein Leben, das nicht ständig um sich selbst besorgt ist und darum immer ängstlich ist, wünscht sich auch mein Gott, mein Vater für dich. Er sagte, habe Gemeinschaft zu mir. Halte Gemeinschaft zu mir. Bleibe in Kontakt zu mir. Ich bin immer für dich da. Du wirst lernen und Vertrauen zu mir aufbauen, das dein Leben geborgen und glücklich macht. Das Neue Testament berichtet eine dramatische Geschichte. 10 unheilbar kranke Menschen ausgeschlossen von der Gesellschaft. Häufig ist man ja auch abgeschnitten vom Leben, ausgestoßen. Und sie hörten von Jesus Christus. Sie hörten, dass er die Macht hat, Kranke zu heilen. Dass es bei ihm keinen hoffnungslosen Fall gibt. Und sie wünschten sich nichts mehr, als geheilt zu werden. Und endlich trafen sie Jesus und ihre Hoffnung, geheilt zu werden, wurde immer größer. Jesus rührte sie an, denn er lässt niemanden im Stich. Und sie wurden gesund. Könnt ihr euch die Freude vorstellen, wieder in der Gesellschaft aufgenommen zu sein, wieder an alles teilhaben zu können, was vorher versagt blieb? Wir haben es ja auch oft in unserer Heilungspredigten erlebt, wo alles so euphorisch war, die Gefühle auf Hochtouren liefen. Aber wie geht es hier in der Geschichte im Lukas-Evangelium weiter? 9 vergaßen Jesus, nachdem sie seine Hilfe erfahren hatten. Aber bei der Heilung geht es nicht nur um den kranken Körper. Es geht doch bei der Krankenheilung um viel mehr. Sie sollten Jesus vertrauen lernen. Er hat den Sieg über Leben und Tod und sie sollten ihn als ihren Herrn, ihren Freund erfahren. Die persönliche Gemeinschaft mit ihm sollten sie wirklich zu geheilten Menschen machen. Ihre Seelen sollten wieder heil werden. Doch nur einer der Geheilten kehrte um und dankte Jesus. Er wurde sein Nachfolger. Er wurde als einziger wirklich gesund. Wann haben wir das letzte Mal Gott gedankt? Ich danke Gott heute Morgen. Danke, lieber Gott, dass du heute mit mir gehst und weißt, was auf mich zukommt. Dein Wille geschehe. Als ich bewusst die Sorgen um meine Kinder und meiner Familie ganz bewusst an Gott abgegeben habe, spürte ich, wie sehr mich das entlastete. Als ich zum ersten Mal in meinem Leben mit Jesus ganz persönlich über alles sprach, was mir schon so lange auf dem Herzen lag, und plötzlich wusste ich, dass er mir wirklich ganz nahe war. Johannes, im Johannes 8 steht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und Psalm 25, du bist der Gott, der mir hilft. Täglich hoffe ich auf dich. Haben wir wirklich dankbare Herzen? Friedhelm Geist formulierte es in einem Missionsheftchen so. Sag doch einfach mal Danke und du siehst mit neuen Augen. Sag doch einfach mal Danke und du lernst wieder staunen über Kleinigkeiten. Sag doch einfach mal Danke und der Konkurrenzkampf hat ein Ende. Sag doch einfach mal Danke und die Rechthaberei verstummt. Sag doch einfach mal Danke und die schlechten Gedanken verkümmern. Sag doch einfach mal Danke und die Atmosphäre wird spürbar besser. Sag doch einfach mal Danke und du lernst, was Glauben bedeutet. Sag doch einfach mal Danke und du durchbrichst die Selbstverständlichkeit. Sag doch einfach mal Danke und du findest wieder einen Zugang zu Menschen. Sag doch einfach mal Danke und du kannst wieder aufatmen. Sag doch einfach mal Danke und die Gesichter werden fröhlicher. Sag doch einfach mal Danke und lass dich beschenken. Sag doch einfach mal Danke und denke nicht, wie muss ich es vergelten. Sag doch einfach mal Danke zu Menschen. Sag einfach mal Danke zu Gott. Sag doch einfach mal Danke. Sag es doch. Jetzt ist die Zeit. Halleluja. Als Kind Gottes ist es kein Vorrecht, jeden Tag mit offenherzigen kindlicher Erwartung zu Gott zu kommen, in dem Wissen, dass mein Vater mich liebt. Meine Sünden sind mir vergeben und ich habe Frieden mit Gott. Wenn ich ein Christ bin und immerzu nur jammere und mohre, kann man mich als Christ nicht erkennen. Das ist mein Zeugnis ohne Leben und Ausstrahlung. Und man nimmt es mir nicht ab. Jedes Mal, wenn ich meine Märtyrerpille vorhole und ein Jammerkonzert anstimme Oh, ich armer Tropf. Oh, ich armer Mensch. Niemand will mich verstehen. Schöpfe ich aus der falschen Quelle. Da kann ich den anderen noch so viel Bibelverse zitieren. Er wird es mir nicht abnehmen. Wenn ich mich so verhalte, dann nutzt mir auch kein Anstecker was. Die richtige Quelle finden wir unter anderem im 1. Thessalonikerbrief. Seid alle Zeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes an euch. Das ist die richtige Quelle. So sind wir im Willen Gottes, wenn wir uns freuen, beten und Dank sagen. Manche haben wir aber keine Freude. Manchmal geht es uns aber schlecht. Alles geht schief. Hört sich das nicht alles verrückt an? Gott zu loben und zu preisen? Gott hat nicht gesagt, dass das auf unseren irdischen, menschlichen Geist sich vernünftig anhört. Er sagt bloß, tu es und dann kannst du es erfahren. Das folgende Gedicht wurde von Elli Meisenecker eingesandt im Denkzettel Bundesverband Gedächtnistraining zum Vorlesen. Und es heißt, der alte Brunnen. Der alte Brunnen spendet leise, sein Wasser täglich gleicherweise. Ich möchte diesem Brunnen gleichen, was in mir ist, stets weiterreichen. Doch geben, geben alle Tage. Sagt Brunnen, wird das nicht zur Plage? Da sagt er mir als Jochgesell, ich bin ja Brunnen nur, nicht Quell. Mir fließt es zu, ich gebe es weiter. Das macht mein Leben froh und heiter. So lebe ich nach des Brunnenweise, schöpfe täglich Kraft zur Lebensreise und will beglückt stets weitergeben, was mir die Quelle schenkt zum Leben. Amen. Ja, Vater, gib uns Reisende auf dieser Erde frisches Wasser aus deiner Quelle und lass über der Gemeinde dein Wort aufgehen zu Lob und Dank. Und wo Angst und Zweifel herrscht, bring sie zur Ruhe. Herr, mach uns stille vor dir und rede du, wirke du durch uns. Amen. Ja, preise den Herrn, lob und dank den Herrn für sein Wort, denn er ist tröstend und ermutigend. Und es ist so schön, wenn man mit Kindern Gottes zusammenkommt und ein gemeinsames Ziel anstrebt. Dann kommt ein Gefühl auf, dass man zu Hause ist. Halleluja. Ich danke Jesus, dass er mich befreit hat von dem Zwang und der Macht, sündigen zu müssen. Aber wir sind noch nicht befreit von der Möglichkeit, sündigen zu können. Die göttliche Kraft hat uns alles gegeben, was zum Leben und gottfürchtiges Verhalten dient. 2. Petrus. Ja. Der Teufel hat es darauf abgesehen, dass wir ein schläfriger Christ werden. Und das hat er bei mir auch versucht. Ohne es zu merken, gab ich mir der Versuchung der Welt nach. Es war ein unauffälliger, schleichender Prozess. Es sind nicht oft die großen Probleme, die mich herunterziehen. Gefährlicher sind bei mir die kleinen Dinge, wo ich nicht so achtsam bin. Ich bin ein Typ, der immer so den bequemen Weg sucht. Genau da hat der Teufel bei mir einen Ansatzpunkt gefunden. Aber was passiert, wenn man sich so recht bequem im christlichen Leben hinsetzt? Man beginnt schläfrig zu werden. Nicht nur körperlich, sondern auch geistlich. Und bei mir macht es sich so bemerkbar. Ich las nicht mehr so regelmäßig die Bibel, las nicht mehr Bücher, hörte keine Kassetten mehr. Und ich bemerkte nicht, dass ich geistlich krank war. So kann man es bezeichnen, wenn man keinen Appetit mehr auf Gottes Wort hat. Dann hatte ich null Bock, zum Gottesdienst zu kommen. Oftmals nur, weil Winfried mich herfuhr und ich ihm nicht sagen wollte, dass ich keine Lust hatte. Ich wollte ihn meinen wirklichen Zustand verbergen. Die Freude, die ich am Anfang meines Glaubenslebens hatte, war verschwunden. Dann bekam ich eine Kritiksucht an andere. Nicht laut, aber im Verborgenen. Meine Gedanken waren voll besetzt damit. Und oftmals versuchte ich mich in verschiedenen Dingen zu rechtfertigen. Und als E-Pückchen dachte ich ja, alles zu wissen und geistlicher gesinnt zu sein als meine Geschwister. Ich saß in der Versammlung und hatte innerlich abgeschaltet. Aber Gott ist so gut, so treu. Ich war im Begriff, mich von ihm zu entfernen, doch er holte mich wieder zurück. Mir kam das Bild vom verlorenen Lämmchen vor den Augen, was er auf den Arm trug. Und immer wieder und immer wieder. Und zu Hause nach dem Gottesdienst ging ich in die Stille und dachte, was führt eigentlich dazu, dass man sich innerlich so hinsetzt? Was führt dazu, dass man aufgeben möchte? Was führt dazu, dass mancher zur Niederlage hinschaut als zu Gott? Was führt dazu, dass ich geistig in der Gefahr stecke, aufzugeben und einzuschlafen? Sind es Lebensumstände, eigene Unzulänglichkeiten? In meiner Gedankenwelt tobt ein Krieg. Ich ging ins Gebet und noch nie hatte ich so zum Vater gefleht. Vater, hilf mir, hilf mir. Und in meinem Herzen zog Frieden ein und auch in meine Gedanken, als ich meine Sorgen auf ihn warf. Und er zeigte mir Bibelverse, die ich zwar kannte, aber mir nie so ins Herz ging wie gerade jetzt. Er zeigte mir, dass ich gefangen war in meiner kleinen Gedankenwelt. Als ich meine Blickrichtung änderte, nicht auf die Umstände schaute, war ich wieder frei, mich auf Gott zu konzentrieren. Im 1. Johannes 1,9 steht, Gott verspricht, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von alle Untugenden. Aber das muss von ganzem Herzen geschehen. Es darf kein Geplapper sein. Psalm 51 ist ein Beispiel echter Reue. Und ich bin so dankbar dem Herrn, dass der Weg in das Vaterhaus offen ist. Es gibt einen Weg zurück, meine Lieben. Die Tür zum Herzen Gottes steht für alle offen, die nach Hause kommen wollen. Lasst keinen Raum für den Teufel. Passt auf und seid achtsam in den kleinsten Dingen. Werfen wir alle Sorgen auf Gott. Er hat alles unter Kontrolle. 1. Petrus 5,7. Er ist besorgt um dich. In seiner großen Liebe zu uns berührt ihn alles, was uns berührt. Gott ist ein mächtiger Wegbegleiter. Er will das Allerbeste für uns. Er liebt uns. Aber dann zeigte mir der Herr die Schriftstelle Jesaja 60. Mach dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkelheit die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Halleluja. Steh auf und werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Steh auf und geh weiter, werde aktiv. Jesaja 52, 1 sagt, wach auf, zieh an deiner Stärke. Steh auf und werde Licht oder wach auf, sei dir deiner Kraft bewusst. Das war eine Herausforderung für mich persönlich. Ich möchte nicht einschlafen in meinem Leben. Ich möchte nicht aufgeben in meinem Leben, sondern ich möchte mich erheben. Denn Jesaja sagt, stehe auf und werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit ist über dir aufgegangen. Es geht nicht um unser eigenes Licht. Es geht nicht um unsere eigene Kraft, sondern das Wort sagt, stehe auf und werde Licht. Sei dir des Lichtes bewusst, das in deinem Leben hineingekommen ist. Wach auf, sei dir die Kraft Gottes bewusst, denn der Herr will in seiner Siegeskraft in dir leben. In Johannes 1 steht, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Licht hat mit Leben zu tun. Ohne Licht gibt es kein Leben. Was wäre, wenn wir hier nicht den Tag hätten und nur die Nacht hätten? Wir dürfen Licht in unserem Leben erfahren und dieses Licht verbirgt Leben in sich. In Matthäus 5, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus. Hast du das gewusst, dass du das Licht der Welt bist? aber nicht durch deine Qualitäten, sondern weil Jesus das Licht in deinem Leben hineinkommen möchte. Und dein Leben, was Gott dir geschenkt hat, soll aus deinem Leben herausleuchten dürfen. Die Bibel sagt weiter, so soll euer Licht leuchten. Das heißt, wir sollen unser Christsein öffentlich leben. Wir sollen das göttliche Licht ausstrahlen. Ohne Licht keine Freiheit. Denn derjenige, der frei werden will, braucht dieses Licht von Gott in seinem Leben. Und dann kommt neues Leben in uns hinein. Ich will bekennen und vielleicht willst du es auch. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meine Lebenskraft. Vor wem sollte ich mich erschrecken? Ich bin dein Gott, spricht der Herr. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Lass in Zukunft deine Gedanken von Jesus Christus und seinem Wort bestimmt und ausgerichtet sein. Dann wird deine Seele gesund. Meine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott steht in einem Lied von David, Psalm 63. Er dichtete es, als er in der Wüste war. Gott, du bist mein Gott, dich suche ich. Ich sehne mich nach dir mit Leib und Seele. Ich dürste nach dir, wie ausgedürstet wasserloses Land. Im Heiligtum schaue ich nach dir aus, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Deine Liebe bedeutet mir mehr als das Leben. Darum will ich dich preisen. Mein Leben lang will ich dir danken und dir meine Hände im Gebet entgegenstrecken. Du machst mich satt und glücklich, wie bei einem Festmahl. Mit jubelnden Lippen preise ich dich. In nächtlichen Stunden auf mein Bett gehen meine Gedanken zu dir und betend sinne ich über dich nach. Ja, du hast mir geholfen, im Schutz deiner Flügel kann ich vor Freude singen. Ich halte mich ganz eng an dich und du schützt mich mit deiner mächtigen Hand. Alle, die auf meinen Untergang warten, sollen selbst hinunter ins Totenreich. Ja, dem Schwert sollen sie ausgeliefert werden als Fraß für die Schakale. Doch der König findet seine Freude bei Gott. Glücklich preisen darf sich jeder, der Gott als Zeugen anrufen kann, wenn er seine Unschuld beschwören muss. Aber den Lügnern wird er das Maul stopfen. Glaube nur und vertraue. Das habe ich nicht gesagt, sondern Jesus. In der Bibel steht, Gott hat einem jeden ein Maß des Glaubens zugeteilt. Und das können wir. Wir sind unter anderem zum Glauben geboren. Die Wurzel ist in uns. Und manchmal sagen mir die Leute, ich kann nicht glauben. Dann sage ich, das kann ich dir nicht glauben. Dann sage ich, ich kann mir nicht vorstellen, niemand und nichts zu glauben, weder mein Ehepartner, meinem Arzt. Garantien gibt es keine. Und dennoch vertrauen wir unser Leben Busfahrern, Zugführern oder Piloten an. Wenn wir essen gehen, wird unser Essen von Köchen zubereitet, die wir überhaupt nicht kennen. Und wir überlegen gar nicht, ob wir ihnen überhaupt vertrauen können. Vertrauener Glaube ist wie eine Schutzimpfung gegen Angst. Angst ist lähmend. Was aber hat Jesus gesagt? Glaube nur. In Johannes 1 steht, allen aber, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Meine Lieben, es ist keine religiöse Spielerei, über das Christsein nachzudenken. Ich stelle euch heute zum Schluss noch Fragen zum Nachdenken. Wollt ihr euch an Jesus binden? Wollt ihr, dass ihr euer Leben führt und gestaltet? Wollt ihr seine von Schuld und befreiende Kraft erleben? Bedenkt, dass er eure Entscheidung ernst nimmt. Der gekreuzigte und auferstandene Herr ist auch jetzt gegenwärtig und ruft mit den Worten, folget mir nach. Meine Lieben, ich bin 58 Jahre verheiratet. Was versteht man unter einer Ehe? Geht es darum, dass die Wohnung immer aufgeräumt ist? Geht es um gemeinsames Essen? Geht es um Geld oder um ein Haus? Es sind zwar alle gute und wichtige Dinge, aber das kann ich auch ohne eine Ehe haben. Meine Lieben, in einer Ehe geht es nicht als erstes um Dinge, sondern um die Person, um den Ehepartner. Es geht um die innere Beziehung zu ihm. Wenn man nur heiratet, um versorgt zu sein, dann ist das Betrug. Ja, wir haben einen Trauschein. Es hat aber mit dem eigentlichen Sinn von Ehe nichts zu tun. Ehe ist eine personenhafte Bindung. Und genauso sehe ich das Christsein. Christsein ist eine Lebensgemeinschaft und Liebesgemeinschaft mit Jesus, dem auferstandenen und gegenwärtigen Herrn. Und wo das fehlt, fehlt alles. Das kann durch keinen Sozialeinsatz oder durch Religiosität oder Humanismus ersetzt werden. Wir müssen eine Liebesgemeinschaft mit Gott, mit Jesus haben. Und wenn du aufhörst zu glauben, wirst du nicht mehr morgens aufstehen und dich nicht mehr aus dem Haus trauen. Hören wir doch Nachrichten, können wir noch die Probleme zählen und die sind bereit, wie Schlangen zuzubeißen. Sie begegnen uns überall, doch wir machen weiter voller Zuversicht. Glaube nur, sagt Jesus. Und die Heirat ist auch für mich ein gutes Beispiel für Glauben. Glaube ist ähnlich wie Liebe, eine Herzenssache. Kinder sind am wenigsten befangen im Glauben und Vertrauen. Wie oft hatten wir unsere Kinder hochgehoben und sogar in die Luft geschmissen? Und sogar, doch keines hatte geschrien, aus Angst herunterzufallen. Im Gegenteil, sie haben gelacht. Jesus selbst nahm ein Kind auf den Arm und er zeigt uns damit, dass Kinder einen Pass für das Reich Gottes in der Tasche haben. Glauben ist ganz was Natürliches. Er muss nicht erst entwickelt werden. Für Jesus war es ganz natürlich. Jesus wunderte sich höchstens über Zweifel. Glaube ist etwas ganz Normales, das uns in den Augen Gottes außergewöhnlich macht. Wir dürfen aber Glauben mit Tugend nicht verwechseln. Tugend ist eine moralische Kraft, die wir entwickeln müssen. Viele Menschen rennen oft bekannten Evangelisten hinterher. Die können glauben, die haben Ausstrahlung und so weiter. Aber papperlepapp, meint ihr wirklich, dass Glauben in unterschiedlichen Größen gibt, so wie es in der Bekleidung gibt, 38, 40 oder 52 bis 60? Auch schlechte Menschen können glauben. Oh je, habe ich jetzt euch schockiert? Ja, auch Sünder können Glauben haben, sonst könnten sie nie gerettet werden. Jesus selbst hat uns gelehrt, dass niemand gut ist. Aber er sagte auch, dass alle, ihr habt richtig gehört, alle glauben können. Halleluja. Jesus lobte einige Menschen für ihren Glauben und sie kannten Jesus kaum und wussten kaum etwas von seiner Lehre. Auch in der Bibel, zum Beispiel im Hebräer, Brief 11, sind von Menschen die Rede, die sich völlig auf Gott verlassen. Man erinnert sich nicht an sie wegen ihrer Tapferkeit oder Freundlichkeit, nein, sondern weil sie vollkommen Gott vertrauten und glaubten. Der Hebräerbrief hält fest, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Nur durch unser Glauben und Vertrauen können wir Gott gefallen. Und denkt immer daran, Glauben ist für jeden möglich. Amen. Wir sind, was wir glauben. Seid darum auf der Hut, was wir wirklich glauben. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Aber passt auf, wie auch immer wir uns entscheiden. Sie entscheidet dann wiederum über uns. Man kann an viele Dinge glauben, aber Gott thront über allem. Wir müssen uns darauf ausrichten, an Gott zu glauben. Untersuchungen haben ergeben, dass fast jeder Mensch an einen Gott glaubt, an irgendeine Art von Gott, irgendwo. Die Frage ist nur, an welchen? Denkt daran, wir sind, was wir glauben. Es ist zum Beispiel ein Unterschied, ob wir Christus oder an Karl Marx glauben. Was ist das, wenn wir einem Glauben folgen, der nur ein paar Gebete abverlangt? Religionen mit minimalem Einsatz mögen bekannt sein. Aber was sind sie? Im Grunde billig und wertlos. Jesus Christus verlangt alles von uns. Er spricht, gib mir dein Herz, liebe mich. Eine Religion, die für alles offen ist, ist ein leichter Weg, der in die Sackgasse führen kann. Seht euren Berg an, euer Problem, und befehlt euren Berg zu weichen. Halleluja. Ihr tut es. Nehmt das Wort ernst. Der Glaube wirkt zum Glauben. Gehört auch Vertrauen. Halleluja. Beginn zu deinem Problem zu sprechen. Krankheit, Herz, Leber, Knie oder und so weiter finanziell. Danke, dass Probleme jetzt weichen. Sag einfach, ich herrsche über mein Problem. Wer im Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, dem wird es geschehen. Danke, Herr, dass Berge jetzt weichen. Halleluja. Ich kann nicht Jesus immer sagen, hilf mir. Nein, der Berg ist nicht von Gott. Jesus sagt, ihr sprecht zum Berg. Ihr sprecht zum Berg. Bittet nicht Gott, dass er zum Berg spricht oder dass er den Berg versetzt. Du sprichst zum Berg. Halleluja. Jesus sagt hier immer zu seinem Berg, sprich zu seinem Problem und in seinem Herzen glaubt, so wird es geschehen. Zum Bösen, zum Negativen müssen wir befehlen. Bitten zu Gott tun wir für das Gute. Hab Glauben, wenn du zu deinem Problem sprichst. Wird es geschehen. Werdet aktiv. Das, was du sprichst, wird eintreffen. Das sind die Worte des Herrn. Ihr müsst es selbst tun. Du selbst sprichst zu dem Herrn Berg. Halte an der Wahrheit fest. Dein Glaube an Jesus Christus ist ein schmaler Weg, der an Weite gewinnt und dich zum Ziel bringt. Markus 9, 23. Jesus sprach, dem Glaubenden ist alles möglich. Wenn du zweifelst, wirst du noch nicht mal einen Maulwurfshügel bewegen. Wenn du aber Glauben hast, so groß wie ein Senfkorn, wirst du Berge versetzen. Der Gott des Moses und Elia ist dir immer voraus. Du kannst ihn nicht auf den neuesten Stand bringen. Er hat das Zeitalter des Reich Gottes und des Heiligen Geistes eingeläutet. Seine Botschaft an dich und mich lautet, dem Glauben ist alles möglich. Die Botschaft ist laut und deutlich und braucht keinerlei Übersetzung mehr. Würden wir nur das glauben, was wir gesehen haben, was sollte dann ein Blinder glauben? Denk darüber einmal nach. Jesus sagte, glückselig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Sie befinden sich auf dem Weg der Wahrheit. Glaubt nur, sagt Jesus. Verlierer, die in ihrem alltäglichen Leben ständig versagen, bekommen oft eine Etikette aufgeklebt. Und wir nennen sie Nullen. Das sind aber diejenigen, an denen Gott, unser Vater, besonders interessiert ist. Glaubt nur, wenn Jesus eine sogenannte Null ruft und die Null darauf eingeht, dann wird diese Null herausfinden, dass Jesus die Nummer 1 ist. Und eine 1 vor der 0 ergibt 10. Was will ich damit sagen? Jesus verleiht jeder 0 einen Wert, solange er die 1 ist. Die Wertlosen werden auf einmal extrem wertvoll. Glaube nur, das kann ich auch von mir bezeugen. Er machte mich zum Kind Gottes, er versöhnte mich mit ihm. Er holte mich aus der Grube, aus der Finsternis heraus und führte mich ins Licht. Ich war verloren, aber er rettete mich. Und das gilt auch für dich und für alle. Glaubt nur, vertraut und stellt fest, dass Jesus auch heute die Nummer 1 in deinem Leben ist. In Kolosser 2,7 steht, seid in Christus verwurzelt und gründet und fest im Glauben. Hudson Taylor sagte dazu, wir brauchen einen Glauben, der in Gott verwurzelt ist und der von ihm erwartet, dass er sein Wort hält und alles tut, was er verheißen hat. In Psalm 32 heißt es, denn als ich es wollte verschweigen, verschmachtete meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Und darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünden. Für Gott brauchen wir unsere Sünden nicht bekennen. Er kennt sie ja schon und er weiß ja alles. Er sieht uns ja. Nur wir müssen sie bekennen, damit wir sie loswerden. Lass die Dinge nicht einfach liegen. Lass sie nicht anhäufen. Werden wir nicht stolz. Hab keine Angst, wir könnten unser Gesicht verlieren. Schwierigkeiten könnten Autorität über uns gewinnen. Darum bekenne all deine Fehler, damit du frei wirst. Bei Gott bist du in Sicherheit. Lass die Worte dieses Psalms dein Herz berühren. Gehe nicht einfach drüber hinweg. Lies die Bibel nicht wie ein Roman. Manchmal sieht die Bibel wie ein Bilderbuch aus und man weiß es doch nicht. Nur Wissen nützt uns nichts. Das Wort muss lebendig in uns werden. Viele Menschen täuschen sich selbst und vertuschen vieles, machen Schlagsahne darüber, übertünchen Enttäuschung, Fehler, Verletzung und irgendwann jährt es unter der Schlagsahne und dann kriegt man richtig Probleme. Denn was wir verstecken, hat Autorität über uns und auch über mich. Eine Studie in Amerika hat gezeigt, dass 97% der Menschen von sich denken, dass sie gute, ehrbare, liebe Menschen sind. Dann frage ich mich, warum die Welt so chaotisch aussieht. Wo sind die Menschen, die für Gerechtigkeit, für die Liebe, für den Frieden aufstehen? Oder warten wir immer nur auf die anderen, die es tun sollten? Wie schnell sind wir beim Kritisieren? Aber was tun wir, um etwas zu verändern? Der Fernseher bringt viele Werbespots. Es gibt viele Ratgeber. Zeitschriften bieten uns viele Ratgeber für Gesundheit, Garten, Autos und so weiter an. Aber das müssen wir prüfen. Wenn wir Rat suchen, werden wir oft von einer Stelle zur anderen Stelle verwiesen. Aber wenn wir Jesus um Rat fragen, sind wir immer an der richtigen Stelle. Er weiß alles, er schickt uns nicht weiter. Ihm dürfen wir alles erzählen. Bei ihm können wir kommen, so wie wir sind. Er nimmt uns in seine Arme. Er liebt uns trotz allem. Ihn dürfen wir um alles bitten. Denn erst wenn wir ihn bitten, öffnen wir eine Tür, damit Gott uns helfen kann. Ein Geldstück geht unter, aber wenn wir es auf ein Stück Holz binden, schwimmt es. Er vergibt uns und wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, dann sagt er uns, was wir tun sollen. Und er zeigt uns durch den Heiligen Geist den richtigen Weg. Wer dem Herrn vertraut, wird seine Güte erfahren, steht in Jesaja. Er gibt dem Mühen Kraft, dem Kraftlosen verleiht er große Stärke. Selbst junge Leute werden kraftlos, die Stärksten erlahmen, aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihm Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und brechen nicht zusammen. Sagen wir doch einfach mal, ich bin ein Jünger des Herrn Jesus Christus, erfüllt mit Freude und dem Heiligen Geist. Das können wir täglich zu uns sagen. Und der Prophet Micha bezeugte, ich bin mit Kraft erfüllt durch den Geist des Herrn. Und das können wir auch so sagen. Ich bin mit Kraft erfüllt durch den Geist des Herrn. Wenn man in einer sternklaren Nacht zum Himmel schaut, sieht man den Mond hell leuchten. Menschen waren schon auf dem Mond und wir wissen, dass es keine Leuchtkraft besitzt. Im Weltall um den Mond herum herrscht tiefe Finsternis. Wir wissen auch, dass der Mond nur das Sonnenlicht reflektiert. Wenn das Sonnenlicht das Weltall durchdringt, um den Mond zu erleuchten, warum ist dann der ganze Himmel um den Mond herum dunkel? Das Weltall ist völlig leer. Es ist nichts vorhanden, um das Sonnenlicht aufzufangen, bis es den Mond erreicht. Das Weltall ist voll Licht und dennoch erscheint es uns finster. Dieses Universum ist erfüllt von Gott, aber Millionen Menschen wandeln in totaler Finsternis. Wie ist das möglich? Wir können Menschen in geistlicher Finsternis wandeln, wenn das ganze Universum vom Licht Gottes durchdrungen ist. Jesus hat befohlen, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und eurem Vater, der in dem Himmel ist, verherrlichen. Der Apostel Paulus erinnert uns daran. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einen Spiegel und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der Geist ist. Es ist unsere Entscheidung. Es liegt an uns. Entscheiden wir uns heute dafür, Gottes Licht in einer finsteren Welt wiederzuspiegeln? Jesus Christus hat uns den Heiligen Geist verheißen, den Geist der Wahrheit, der Weisheit und Erkenntnis, der Kraft, der Stärke, der Zuversicht und dass er auch bei uns bleibt. Er ist der, der uns nie verlässt. Jesus sagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist, ewiglich. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn aber, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Gottes Kraft ist keine Art von Superbenzin für Leute, die sowieso schon mit einer starken Persönlichkeit und viel Energie begnadet sind, sondern sie ist für die da, die auf sie angewiesen sind, die Schwachen und Unbekannten. Es ist nicht wunderbar, dass diese Kraft, diese dynamische Kraft in deinem Leben wirkt? Vor 2000 Jahren war die Welt nicht anders wie heute. Sie war ein gefährlicher Ort. Sie war erfüllt von Blutvergießen, unkontrollierten Leidenschaften und fanatischen Hass. Ihr Hauptvergnügen bestand in Unmoral, in Götzendienst, hemmungsloser Bedürfnisbefriedigung und schlimmen Grausamkeiten. Es war ein beliebtes Volksvergnügen, den Schreien der Gefolterten und Sterbenden in Hinrichtungsstellen und Arenen zu lauschen. Und in dieser Welt hinein sollten die Jünger das Evangelium bringen. Und dieses Evangelium hatte als Mittelpunkt den grausamen Tod Jesu. Die damalige Zeit war auch eine Stätte der Bildung und Gelehrsamkeit. Auch Deutschland war einmal ein Land der Denker und Dichter. Der Einfluss der griechischen Philosophen war stark. Und man war offen für die neue Ideen. Die Jünger brachten keine radikal neue Ideen, sondern eine Geschichte eines gekreuzigten Messias. Petrus, Jakobus, Johannes, Simon und Thomas waren mehr oder weniger ungebildet. Sie sprachen sogar mit dem hinterwäldlerischen Akzent von Galiläa. So ziemlich das Gegenteil von städtischer Eleganz. Aber welche Hoffnung bestand dafür, das Christentum, das den rauen Händen von wenigen ungehobelten Fischern anvertraut war, die zudem noch aufeinander eifersüchtig und voller Zweifel waren. Bei dieser Ausgangslage war das Evangelium scheinbar von vornherein zum Scheitern verurteilt. 12 Männer vom Dorf, die in ihrem Leben noch nie aus ihrem Winkel der Welt herausgekommen waren, sollten in das ganze römische Reich gehen und deren siegreiche Armeen überwinden. Ihren Kaiser auf seinem Thron erzittern lassen und die Willenstimme an den Rändern des Erdkreises bekehren. Petrus aber stand auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und es wird geschehen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Zweifellos erwartete Jesus, dass die 12 eine weltverändernde Kraft haben würden. Trotzdem ist es erstaunlich, dass er diesen 12 Männern, bodenständige, einfache Menschen, manche davon recht ungehobelt, die Aufgabe anvertraute, das Bindeglied zwischen ihm und der kommenden machtvollen Gemeinde zu sein. Das Geheimnis war die Bevollmächtigung durch den Heiligen Geist. Nun, wovor hast du Angst? Du hast doch schon die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Nicht durch Macht und nicht durch die Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Amen. Auch in unserem Leben können sich Schwierigkeiten ergeben, wenn oder sogar, weil wir den göttlichen Willen tun. Wir müssen Gottes Zeit geben, um ihm erlauben, die Dinge zu unserem Besten ausgehen zu lassen. Glaubt und vertraut. Jesus hat wirklich alles unter Kontrolle. Mach dir keine Sorgen. Der Herr hat scharfe Augen. Viele Leute empfinden an diesem Punkt eine tiefe Enttäuschung. Sie tun das Richtige und müssen doch dafür leiden. Aber wir brauchen uns wirklich keine Sorgen zu machen. Jesus hat über alles Kontrolle. Vertraue ihm. Er hat die Kontrolle über mein und dein Leben. Und er ist immer bei mir und dir. Glauben wir das? Warum glauben wir eigentlich, dass Wunder nur unter optimalen Bedingungen passieren? Beispielsweise in einem lebendigen Gottesdienst. Normalerweise brauchen wir ein Wunder, wenn wir im Schlamassel stecken. Setze Gott niemals Grenzen, wenn oder warum er ein Wunder in deinem Leben tun kann. Aber es soll kein falsches Bild entstehen. Schwierigkeiten sind nicht immer ein Anzeichen dafür, dass wir Gottes Willen tun. Manchmal zeigen sie, dass wir unserem eigenen Willen tun. Wir bringen uns selbst in Schwierigkeiten. Der Mensch ist zur Mühsal geboren, wie die Funken nach oben fliegen. Das ist in unserer gefallenen Welt normal. Außerdem gibt es ja auch noch den Teufel. Ob wir selbst schuld sind an unsere Schwierigkeiten oder nicht, wir brauchen alle ab und zu ein Wunder. Wir stecken alle immer wieder mal in Schwierigkeiten. Ob gesundheitlicher Art oder im Beruf, Ehe, Familie oder einem anderen Bereich unseres Lebens. Manche Menschen stellen fest, dass ihre Fehler hinter ihnen herklappern wie ein Skelett, das aus dem Schrank steigt. Wir sitzen manchmal in unsere Sorgen. Wir schwören Gespenster hervor. Wir brauchen ein Wunder, stöhnen wir. Gott möchte, dass seine Kinder nach den Vorgaben seines Buches leben. Das ist die Bedienungsanleitung für unser Leben. Dann bräuchten wir niemals ein Wunder, um uns aus unserem Problem herauszuhelfen. Aber unser Adam in uns ist so anfällig für Sünde und unser hartnäckiger Stolz ist so stark und der Feind versucht alles, um uns zu sabotieren. Und darum brauchen wir dringend das übernatürliche Eingreifen Gottes. Christus ist gekommen, um uns zu erlösen. Das schließt den Zugang zu seiner göttlichen Kraft mit ein. Und deshalb haben wir ein Recht auf Wunder. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Gott sei Dank, dass er nicht vorhat, dass wir unser Leben ohne seine Wunder leben zu müssen. Es ist von Anfang an sein Plan, dass wir immer von seiner übernatürlichen Hilfe abhängig sein sollen, selbst wenn wir unser Bestes getan haben. Wir wissen aber nur, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten wirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Römer 8, 28. Ich weiß, dass Schwierigkeiten auftreten können, selbst wenn ich Gottes Willen tue. Aber ich verlasse mich auf ihn. Er wird die Dinge zu seiner Ehre und meinem Besten führen. Danken wir dem Vater Jesus und danken den Heiligen Geist. In einem Lied von Dora Rappert heißt es: Am Kreuz trug er meine Schuld. Sein Blut macht mich hell und rein. Mein Wille gehört meinem Gott. Ich traue auf Jesus allein. Niemand ist wie er. Einmalig, einzigartig, herrlich ist Jesus Christus. Danke, Jesus, für die Befreiung von allen teuflischen Bindungen. Ich stelle mein Leben ab sofort unter deine Herrschaft. Jesus Christus. Amen. Ja, mir wären viele Umwege erspart geblieben, wenn ich das Wort Gottes wirklich gekannt hätte. Irrlehren entstehen immer dort, wo Gottes Wort aus dem Zusammenhang gerissen wird. Und ich danke Gott, dass er mich zu einer biblischen Gemeinde geführt hat, die mit Entschiedenheit Jesus nachfolgen. Ich habe erfahren, dass Einzelgänger sehr gefährlich leben und viel mehr Anfechtung ohne Schutz ausgeliefert sind. Auch stopfe ich mir nicht mehr in erster Linie die Gedanken mit Eindrücken der Welt, sondern mit den Herrn. Amen. Lob und Preis den Herrn. Wenn ihr, meine Lieben, vom Herrn Jesus tief gesegnet werden wollt, dann gestaltet ihm eure Vergangenheit und eure Gegenwart in sein Licht zu rücken. Verschleiert nichts, lasst das Licht Jesus bis in die tiefsten Winkel eures Herzens hineinleuchten. Auch wenn der Dreck eures Herzens und Lebens noch so groß ist, auch ihr dürft Jesus schonungslos alles sagen. Dann werdet ihr Vergebung und völlige Reinigung von euren Sünden erfahren. Sagt Jesus die ganze Wahrheit und verbirgt nichts vor ihm. Dann wird er euch vergeben. Wenn ihr bereut, er macht aus Sünder Gottes Kinder. Viele, die dem Herrn Jesus nachfolgen, erleben, dass auch ihre Angehörigen zum Glauben kommen werden. Und ich bete jeden Tag, Herr, halte mich ganz fest in deine Hand. Denn wenn ich mich festhalte, kann ich loslassen. Aber wenn er mich hält, dann kann ich mich nicht loslassen. Amen. Wie für mich geschrieben, darum entschloss ich mich, die meine Verfehlung zu bekennen, was ich gegeben habe. Gestand ich dir. Ich verschwieg dir meine Schuld nicht länger und du hast mir alles vergeben. Bei dir finde ich Schutz. Du hältst die Not von mir fern und lässt mich jubeln über meine Rettung. Amen. Und somit werden wir hier beenden und danken dem Herrn.